vielen Dank und guten Morgen in die Runde auch von mir. Ich freue mich, dass wir zusammen den Advent feiern können. Wir sind ja als Gemeinde im Moment in solcher Serie, wo wir uns um Sehnsüchte kümmern. Also sowohl in den Gottesdiensten als auch in so einem Kurs, der im neuen Jahr beginnt. Und ich mag das Thema. Allerdings nicht so besonders meins heute. Wir haben gefragt, Dietmar, kannst du was machen zum Thema Sehnsucht nach Macht? Und ich habe genickt und er musste dann ein bisschen schummeln. Also ich werde schon ein bisschen was davon erzählen. Aber ich hatte so viel anderes im Herzen, was so dazu passt, aber nicht Sehnsucht nach Macht als zentrales Thema hat. Und wir gucken nämlich in dieser Reihe uns Menschen an, die in der Weihnachtsgeschichte vorkommen. Und da gibt es ja diesen berühmten König Herodes dem Großen. Also der war wirklich groß, weil der Dinge gebaut hat, die heute noch stehen. Ich war ja vor kurzem in Israel auf Massa da. Also ein Gebäude, der gebaut hat, die gibt es heute noch in ihren Rudimenten. Oder den Tempel hat der gebaut und solche Sachen. Aber der Typ kommt wie Politiker nicht so richtig gut weg. Also der ist so gemein. Er will seine Macht erhalten und lässt die Kinder morden. Und wir werden ganz schnell bei dem Thema, dass wir sagen, na prima, alle die mit Macht, kannst du in die Tonne hauen. Ich möchte uns aber mitnehmen und möchte als eine Klammer quasi um meine Botschaft heute den ersten Bibelvers stellen. Und zwar steht da als Aufforderung an die Gemeinde und an Timotheus, ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige, und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm von unserem Heiland Gott, welcher will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was für eine starke Aufforderung, nicht zu schimpfen, wenn man an Macht oder an Politik denkt, sondern das so zu sehen, dass der unser Auftrag ist, für diese Menschen zu beten, sie zu begleiten, sie zu ehren und ihnen von der Wahrheit von Gott zu erzählen. Wenn ich meine Predigt beginne, dann habe ich meinen ersten PowerPoint-Punkt und der sieht so aus. Ich bin ein bisschen analoger unterwegs. Aber ich muss euch sagen, ich liebe gute Nachrichten. Also mir ging das Herz auf, als ich von gestern Abend die Jugendweihnachtsfeier gesehen habe mit so viel hoffnungsvollen jungen Leuten. Und Hendrik, wie man nach so einer durchzechten Party so gut aussehen kann, ist mir nicht richtig, kann ich gar nicht richtig verstehen. Und ich glaube, wir alle gemeinsam brauchen gute Nachrichten. Wir brauchen Dinge in unserem Leben, für die wir dankbar sind. Und wie oft entdecken wir, dass wir so rumjammern und gibt ja auch Gründe dafür, aber das darf uns doch nicht kaputt machen, sondern wir brauchen doch gute, liebenswürdige Nachrichten. Und ich hatte so eine lange Reise und war unterwegs bis nach Israel, habe ich gerade schon erzählt. Und wie froh kann man sein, in Deutschland zu wohnen, wo es keine korrupte Polizei, habe ich das im Livestream gesagt, wo es keine korrupte Polizei gibt, wo man nicht anderen bösen Dingen begegnet, sondern wir wollen wirklich auf das sehen. Ist es nicht hoffnungsvoll, die Kinder hier vorne stehen zu sehen, die so in so eine christliche Kita werden und so besorgt groß werden, umsorgt? Ich selber hatte großes Glück, in so eine Familie geboren zu sein. Und das ist eine meiner ersten Herzgeschichten, die ich mit euch teilen will. Ich hatte so Eltern, die haben so vorbildlich gelebt, dass ich manchmal sage, ich bin groß geworden wie eine Gurke im Gewächshaus. Also die waren so liebevoll und die haben es mir so leicht gemacht, an Gott zu glauben, weil die selbst da nicht nur drüber geredet haben oder aus Zwang Sonntag in die Kirche gegangen sind, sondern weil ihr Leben das wiedergespiegelt hat. Und meine Eltern waren so, dass sie mir als Nachzügler mit meinen Grenzen und Defiziten. Ich war so ein Muttersöhnchen, habe in der Schule noch genuckelt und konnte mir nicht die Schuhe zubinden und sowas alles. Die haben mir gesagt, du bist geliebt. Und das ist so ein bisschen meine erste Botschaft heute, die mir wichtig ist an euch, dass wir uns daran erinnern, dankbar zu sein und dass wir uns vergewissern, dass wir geliebt sind. Und ich hatte die Idee, hoffentlich ist es für euch nicht peinlich, aber könnt ihr nicht mal euren Nachbarn sagen, du bist von Gott geliebt? So, jetzt mal einfach so kreuz und quer. Und passt ja auf, dass niemand... Los, umdrehen, Hendrik, jetzt nicht schwächeln. Gebt euch Mühe. Ich glaube, ihr habt es ganz gut gemacht. Und falls jemand aus Versehen vergessen wurde, ich will euch als erste Botschaft sagen, du bist genau richtig. Du bist Gottes geliebtes Kind. Ein zweites Herz, ich muss darüber reden. Ich bin froh, dass ich mal glücklich mich verliebt habe. Und zwar wisst ihr, dass ich mit Agnes verheiratet bin und wir haben ja viele junge Leute hier im Raum. Ich teile nochmal, vielleicht habt ihr doch schon mal von mir gehört, meine Strategie. Also ich wollte nicht nur eine hübsche Frau haben, sondern ich wollte auch immer eine fleißige Frau haben. Ja, und wenn ich so mal zum Christmas-Dinner, zum Jugendkonferenz oder irgendwo war, habe ich mich immer in der Küche bin mit hingegangen, habe so Pseudo mit abgetrocknet und habe mal geguckt, wo sind denn hier die Bräute, die also richtig mit Freude mit anpacken. Ich wollte also nicht so unbedingt nur lange Fingernägel, sondern ich wollte so jemand haben, der so richtig gerne mitmacht. Und ich muss euch sagen, das war ein Volltreffer. Ist nicht die ganze Wahrheit. Ich hatte mich auch in Agnes verliebt. Also die hatte so eine rote Jeans an, die war so mega eng. Ich war mal wie betäubt. Wenn ich die gesehen habe. Ich liebe gute Geschichten. Es ist toll, Vater zu sein. Und achso, an der Stelle muss ich sagen, das hat mir fest vorgenommen, liebe Leute in der Küche, die uns heute versorgt und jeden Sonntag, herzlichen Dank. Ein Dankeschön auch an alle Eltern, die diese schlaflosen Nächte machen. Weil was ist es besonders, wenn ihr eure Kinder liebt? Und was ist besonders, wenn unsere Kinder uns zurücklieben? Und ich mache mal noch so ein Best-of, so eine Herzgeschichte. Und zwar kann ich das Herz zeigen, weil ich sagen kann, ich habe 4 Töchter und ich habe lebend deren Pubertät überstanden. Und einmal war es so, dass ich manchmal nicht nur der Papa war, sondern dass es auch so war, dass ich der beste Freund oder sogar die beste Freundin war. Und als sich unsere Große das erste Mal so verliebt hat, da hat sie sich so bei mir rangeschmiegt und wir haben uns so unterhalten und die hat von ihm geschwärmt und erzählt und alles sowas und war ganz Schmetterlinge, die waren richtig zu spüren. Und dann habe ich ihr gesagt, so Annika, sag mal, was liebst du endlich an ihm? Welche Eigenschaften? Oder ist es vielleicht nur die Vorstellung von ihm, wie er sein könnte, die du so liebst? Und dann überlegt dieses vielleicht 15-jährige pubertierende Mädchen so einen Moment und antwortet mir, Papa, er hat mich so an dich erinnert. Wow. Liebe Väter, wir sind aufgefordert, die Herzen unserer Töchter zu erobern. Das ist unser Job. Wir müssen ihnen sagen, sie sind schön und sie sind geliebt. Und wie schön ist es, wenn man das zurückkriegt. Ich glaube, das ist ein Stück von Gottes Gnade, weil man oft bei der Erziehung oder bei der Zeit, die man mit seinen Kindern zusammen hat, so viel Fehler machen kann und in der Gefahr steht, nicht perfekt zu sein. Liebe zeigt sich aber nicht nur in diesen schönen Momenten, sondern die kriegt an Gewicht in schweren Momenten. Und ich möchte euch die erste meiner 3 Beispielgeschichten heute erzählen, wo tiefer Schmerz mit verbunden ist und trotzdem große Liebe und Liebe von Gott. Ich habe in diesem Jahr meinen Freund verloren, meinen Freund Jens. Jens habe ich kennengelernt, als ich beim Stadtempfang in Oranienburg war und irgendwie bin ich am weiteren Abend am Stehtisch der obersten Polizeiriege von Oberhavel gelandet. Und die haben da zusammen getrunken und wir haben erzählt und ich habe zu denen gesagt, dass ich mal ein Dankeschön sagen wollte, dass sie für uns da sind, gleich nach dem Motto, was wir gerade gelesen haben. Und dass ich manchmal für sie bete, weil das waren gerade die Zeit der Montagsdemonstrationen vor ein paar Jahren, wo man Fingerspitzengefühl brauchte von der Polizei, wie gehen wir mit der ganzen Situation um? Und dann habe ich ihnen gesagt, als sie so ein bisschen positiv reagiert haben, wissen Sie was, wenn es mal so richtig hart käme, ich wäre bereit für Sie zu beten und ich habe ein paar Freunde, die beten mit. Sie könnten uns mal einladen, wenn es so ist. Und dann war das irgendwie in Ordnung und scheinbar gar nicht peinlich, obwohl ich mir sehr mutig vorkam. Wenig später hatten wir in Kremmen das Landeserntefest und ich hatte die Idee, weil ich mit in der Moderation war, in dem Fürbittenteil die Polizisten wieder einzuladen. Und dann haben wir öffentlich auf der Bühne Danke gesagt, um Schutz gebeten und um gute Entscheidungen bei diesen so wichtigen Menschen in unserem Land. Und das war, glaube ich, berührend. Und es gab wieder gutes Feedback, dass ich mutiger geworden bin und Polizisten eingeladen habe zu so einem Gebetsfrühstück mit Politikern und Bürgermeistern, was ich so viermal im Jahr vielleicht veranstalte. Und die sind ganz treu gekommen und es hat sich eine Freundschaft entwickelt, besonders zu meinem Freund Jens. Der war ganz, muss ich euch erklären, sonst immer schnittig. Ein Körper als 60-Jähriger, gestählt wie nix. Fahrradfahrer, immer gestylt. Er hatte so ein Auto gefahren, da wenn man da mal drin war, wollte man sich Hausschuhe mitbringen. Der war immer so perfekt und immer fleißig und gearbeitet. Und dann war der so ein Fahrradfahrer, ist 60 Kilometer gefahren, bei uns in den Laden gekommen, hat einen Kaffee getrunken und oft haben wir miteinander einfach mal so erzählt. Und daraus ist eine Freundschaft geworden und unsere Gespräche sind tiefer gegangen. Wir haben das gemacht, was Männer so machen, sind mal ins Steakhouse gegangen und haben uns unterhalten. Und ich muss jetzt einen kleinen Einschub machen. Ich habe ihn damals zum Glück gefragt, Jens, wenn die Love Story von uns, wenn die mal so ein bisschen Abstand hat, darf ich dir erzählen? Ich würde da gerne in meinem nächsten Buch, falls ich einschreibe, drüber schreiben. Und er hat ja gesagt. Deswegen traue ich mich davon zu erzählen. Und habe auch mit seiner Familie gesprochen, ob ich die Geschichte erzählen kann. Jedenfalls hat Jens mir sein Herz geöffnet. Totale Karriere. Total sportlich. Viel Erfolg. Aber ein Schwachpunkt. Er hat darunter gelitten, dass unter dem einen seine Familie vernachlässigt war. Wow. Wie konnte ich da mitfühlen? Und die gescheiterte Beziehung zu einer seiner Frauen hat dafür gesorgt, dass seine Frau dafür gesorgt hat, dass er keinen Kontakt zu seinem Sohn hatte oder nur ganz wenig oder nur in der ersten Zeit. Und immer war das wie so ein Schmerz, den er mit sich rumgetragen hat. Und ich war ganz bewegt davon. Und ich habe ihm dann mal gesagt, du wisst ihr was? Ich weiß ja nicht, was ich raten soll, aber wenn so große Not im Leben ist, dann bete ich immer um Gottes Hilfe. Und dann haben wir zusammen gebetet. Dann haben wir uns wieder getroffen, waren im Jazzclub. Wir sind ins Kino gegangen, natürlich hoch anspruchsvoll. Wir haben Gladiator 2 geguckt. Und dass ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, ich hoffe, wenigstens die alten Männer im Raum können darüber lachen. Ich hatte denn, wir waren vorher bei Five Guys und haben Burger gegessen und was getrunken und so. Und dann Gladiator 2 geht 2,5 Stunden. Hab gedacht, du Jens, wer als erster im Film pinkeln gehen muss, zahlt die nächste Runde. Also hat man so mal gesehen, wie nah wir uns gekommen sind und hatten große Freude miteinander. Dann ruft mich Jens in diesem Sommer an und sagt, Dietmar, du kannst es dir nicht vorstellen. Du kannst es dir nicht vorstellen. Mein Sohn hat angerufen. Und ich hatte ihm gesagt, Jens, wir haben jetzt zu Gott gebetet. Und Gott sagt, wenn man zu ihm betet und ihn sucht, dann lässt er sich finden. Wenn Gott sich meldet oder dein Sohn, dann muss der Spur nachgehen, weil dann ist was Besonderes. Und tatsächlich traf das ein. Sein Sohn hat ihn angerufen und sie haben sich kurz verabredet, um dich kennenzulernen. Und sein Sohn hat Folgendes gesagt. Vater, du hast eine Enkeltochter. Carolina hat in diesem Jahr Einschulung im August. Und die kam zu uns und hat gesagt, ich habe zur Einschulung nur einen Wunsch. Ich möchte so wie die anderen Kinder mit meinem Opa dahin gehen und den mal kennenlernen. Was für eine Kreativität von Gott. Und dann musste der Vater, sein Sohn, die mussten sich erst mal kurz begegnen und schon bald war Einschulung. Und dann hat mir Jens beschrieben, wie so beste Kumpels. Der hat gesagt, was zieh ich an? Wie putze ich das Auto? Was kaufe ich? Was ist Tilo und Zitsch? Der hatte so 1000 Fragen. Und wir haben zusammen gebetet und er ist unser Gebet dahin gefahren und stand in dem sächsischen Dorf am Tag der Einschulung oben auf dem Berg. Und das Navigationssystem sagt so, da hinten rechts das vorletzte Haus, da muss es sein. Und er hatte mir gesagt, Dietmar, dann habe ich mich nicht getraut, weiterzufahren. Ich dachte, was mache ich hier? So, das hatte so eine Gefahr, dass es am Schmerz des Lebens rückt, wenn ich da jetzt hinfahre. Und dann ist er doch hingefahren. Und dann war er mit Luftballons geschmückt. Und seine Enkeltochter stand draußen, wollte ihren Opa kennenlernen. Und der Sohn war draußen, alle haben ihn erwartet. Und dann ist er ausgestiegen und der Sohn kommt zu seinem Vater und sagt, Vater, einen Moment, bevor du was sagst, bitte entschuldige dich nicht, rechtfertige dich nicht. Ich bin einfach nur froh, dass du da bist. Dann haben die gefeiert und er hat mir am Montag bei Donna Rosa, wieder beim Steak, hat er mir erzählt, detailliert, wie das war. Die Enkeltochter hat nach der Feier mit den Kumpels gesagt, so, jetzt ist es soweit. Dann hat sie an einer Hand ihren Opa genommen und an einer Hand ihren Vater. Und dann sind die durchs Dorf gelaufen. Er hat gesagt, er hätte fliegen können, weil auf einmal wusste ich, hier bin ich richtig. Als wir da bei Donna Rosa saßen oder später woanders, habe ich zu ihm gesagt, Jens, wir haben uns so oft über den Glauben unterhalten. Wir haben zusammen gebetet, dass Gott sich in deinem Leben zeigt. Aber ich hatte nie irgendein Beweisstück dafür, dass es Gott gibt. Das beste Argument hast du mir selber geliefert. So wie deine Sehnsucht nach deinem Sohn war und die Sehnsucht von deinem Sohn zu dir, das ist die gleiche Sehnsucht, die Gott nach jedem von uns, seinen geliebten Kindern hat. Ich habe ihm von dem Bibelvers erzählt und bitte, dass der unterstützend an der Wand ist. Da steht in der Offenbarung, merkst du es nicht? Noch stehe ich vor deiner Tür, deiner Herzenstür und klopfe an. Wer jetzt auf meine Stimme hört und mir die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm Gemeinschaft haben. Ein Angebot an meinen Freund und ein Angebot heute Morgen an uns, diesem Gott zu begegnen. Und vielleicht ist es so, dass wir es eigentlich merken, dass irgendwie eine ungestillte Sehnsucht in einem Leben ist, die wir brauchen. Andi ist noch nicht so weit. Ist noch nicht so weit. Ich erzähle euch von Jens zu Ende. Wir standen eines Abends unter der Laterne in Oranienburg-Eden. Und ich habe ihm in einem kleinen Heft erklärt, was ich übrigens da draußen mal hingelegt habe, wie es Schritte gibt, wie man Gott in sein Leben einladen kann. Und als Finale quasi habe ich ihm gesagt, der erste beste Schritt auf Gott zu, ist, dass man ein Gebet spricht. Und ich will euch das Gebet vorlesen, was ich mit ihm zusammen gesprochen habe. Herr mein Gott, ich danke dir, dass du mich liebst. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als den Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Nach dem Amen, wo wir gemeinsam gebetet haben, habe ich gesagt, Jens, das ist allerdings kein Zauberspruch, sondern es ist nur so ein Weg. Glaube ist das, was uns rettet. Und wenn du noch Zeit brauchst in deinem Herzen, dann nimm dir die Zeit, aber bleib dran, wenn sich Gott so in deinem Leben zeigt. Ich muss euch noch schnell von Jens zu Ende erzählen. Ich habe überlegt, ob ich es jetzt oder später mache. Ich bin dann zu dem Friedensglockentreck gefahren und bekam irgendwann einen Anruf von der Revierleiterin aus Oranienburg von der Polizei. Und die hat gesagt, Dietmar oder Herr Plenz, ich habe eine schlimme Nachricht. Jens ist verstorben. Unser Chef ist verstorben. Wir wissen nicht, wie das passieren konnte. Wir schließen Fremdeinwirkung oder Suizid aus. Wir wissen nicht, wen wir anrufen sollen, aber Sie waren noch von ihm ein Freund. Und in diesem Jahr im September oder Oktober, im Herbst auf alle Fälle, habe ich mit hunderten Polizisten meinen Freund zur Grabe tragen müssen. Ich bin so froh, dass ich ihn vorher gefragt habe, ob ich seine Geschichte erzählen kann. Ich habe seine Kinder beim Trauercafé angesprochen und habe gesagt, so und so und so hat euer Vater gedacht. Und sein Sohn hat gesagt, wart, Herr Plenz, mein Vater hat gesagt, dass er stolz auf mich ist. Wirklich? Mein Vater hat mich eigentlich geliebt. Natürlich müssen wir das erzählen. Das war so einfach, dass wir uns versöhnen. Wir wussten es bloß nicht. Wir haben uns nicht getraut. Ich glaube, das hat so viel Botschaft. Manchmal ist es so einfach, sich zu versöhnen. Und wir trauen uns das nicht. Wir stehen da oben auf dem Hügel vom sächsischen Dorf und trauen uns nicht, den Schritt zu gehen. Und dabei steht eigentlich Gott da mit ausgebreiteten Armen und sagt, du sag nichts. Ich weiß ja eh alles. Ich bin einfach nur froh, wenn du zu mir nach Hause kommst. Ich finde das eine schöne Geschichte und eine bewegende Geschichte. Ich sehe es in euren Gesichtern. Und bei mir ist die Zeit der Tränen, die ich hatte darüber, vorbei. Für mich ist es ein großes Glück, mit Jens gebetet zu haben und ihm so einen Weg gezeigt haben, wie man Gott findet. Aber nicht alles in unserem Leben geht glatt und ist so mit Happy End wie oder mit so einem komischen Happy End wie gerade. Manche Sachen in unserem Leben gehen schief. Und ich will euch eine weitere Begebenheit aus meinem Leben erzählen, die das verdeutlicht, was es ist, wenn in unserem Leben Dinge schief gehen. Ich hoffe, dass ich mich nicht verplaudere, weil ich so ein Geschichtenerzähler bin, aber wenn man so Bäcker ist wie ich, hat man viele Baustellen. Und gut ist, wenn man Handwerker hat und Bewährte. Und es gab Zeiten, wo wir sehr investiert haben und da war es gut, dass wir bewährte Partner hatten, wie mein Dachdecker. Und als wir die Bäckerei gebaut haben, war da ein großer Posten, Dach zu decken. Und der Architekt hat ausgeschrieben und es kamen Angebote und mehrere waren so hoch. Und eins war so richtig günstig. Und dann gab es Verhandlungen und so weiter. Und da war auch mein Dachdecker dabei, der hier oben mit angeboten hatte, mit den drei anderen so, und nicht der günstige. Und der hat schon für meinen Vater das Dach gebaut und wir waren so Geschäftspartner. Und in dem Gespräch haben wir gesagt, andere können doch zu dem Preis. Und dann haben wir verhandelt und haben überlegt und der Dachdecker hat so gesagt, das kann man eigentlich ja nicht machen und das gehen ja die Kosten gar nicht auf und hin und her. Aber zum Schluss war das so, dass er gesagt hat, okay, ich mache das auch so, ich mache das zu dem Preis. Und ich habe mich so ein bisschen gut gefühlt, so hatte ja auch viele Schulden, gut verhandelt, gute Arbeit, wusste ich, was kam. Aber Dumping ist nicht die Lösung in unserem Leben und das sollte eine schlimme Entwicklung nehmen. Mein Dachdecker hatte viele Aufträge, der musste Leiharbeiter nehmen. Auf der Baustelle gingen Dinge schief und wir fingen uns an zu streiten. Es ist richtig schief gegangen. Irgendwann war der so sauer, dass der nicht mal mehr mit mir reden wollte. Der hat gesagt, so ein Mist und hier und. Und dann hat er gesagt, ich mache hier den Kram fertig. Dann will ich mit Bäckerplänzen nichts mehr zu tun haben. Und der war so richtig sauer. Und der hat noch nicht mal die letzte Rechnung gestellt. Und dann war es so, dass mein Architekt ihn angemahnt hat nach VOB und dann hat er sein Geld bekommen, was wir ausgerechnet hatten. Das haben wir ihm überwiesen. Jetzt wisst ihr aber, wenn man in so einer kleinen märkischen Welt lebt wie wir, begegnet man sich immer wieder. Und mein Dachdecker war sehr, sehr musikalisch und hat in allen Blaskapellen der Region mitgespielt. Und immer wenn es was zu feiern gab, kam er zu mir und hat gesagt, hey Bäcker, du weißt ja, wir haben noch eine Rechnung offen. Oder bei seinen Freunden hat er erzählt, der Bäcker sagt immer, der ist Christ, aber mich hat er über das Ohr gehauen. Ey, in vielfältiger Form, der war unerträglich. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gesagt, können wir mal reden? dachte, ja, hat er mich stehen lassen und sagt, oh, so, mit dir rede ich nicht oder irgend so ein Zeug. Und mich hat das so gewurmt. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr so eine unversöhnliche Sache habt und immer im falschen Moment ploppt das auf. Und dann irgendwann habe ich mir ein Herz gefasst und bin zu seinem Schwiegersohn gegangen, der inzwischen das Unternehmen führt, und habe gesagt, du, ich möchte das gerne klären, das ist so eine alte, dumme Geschichte. Und immer wieder dachte ich, ach, versuch das ja nicht bei meinem Alten und so, der hat noch mehrere, mit denen er sich streitet. Aber ich wusste tief innen drin, das muss in Ordnung kommen. Und dann habe ich alle Papiere rausgesucht, das war inzwischen ein paar Jahre her, und habe so nachgeguckt, hier waren die Angebote, hier war das Vergabegespräch, hier war die erste Rechnung, hier war das Konto, hier war das. Das hat mehrere halbe Tage Arbeit gemacht. Und dann habe ich beim Schwiegersohn angerufen und habe gedacht, ich bitte um einen Termin, ich möchte gerne diese alte Sache klären. Dann bin ich da unter Gebet nach Kremmen gefahren, habe da geklingelt, so die Stufen hoch, und war im Wohnzimmer meines Dachdeckers. Und dann habe ich ihnen alles nochmal erklärt und dann habe ich gesagt, wisst ihr was, mir ist ein Fehler aufgefallen. Und zwar, unser Bauvertrag hatte einen Sicherheitseinbehalt, das ist bei großen Bauvorhaben typisch, von 5%. Der wird manchmal durch einen Versicherungsschein abgelöst oder der wird später ausgezahlt. Aber dadurch, dass wir nicht mehr gesprochen haben, habt ihr vergessen, das abzufordern. Und ich bringe euch das jetzt hier mit und habe so ein paar tausend Euro im Bau auf den Tisch gelegt. Dann nahm der den Zettel, hat ihn unterschrieben, dann haben sie mich rausgeschickt. Wenig später war in Kremmen wieder mal Landesernte-Dankfest oder Erntedankfest mit großer Prominenz, so Ministerpräsident und polnische Delegation, und wir Christen haben da wieder mitgemacht und ich war in der Moderation und es gab gute Blasmusik. Kurz bevor ich auf die Bühne musste, so, heute war ich auch aufgeregt, aber da war ich noch ein bisschen mehr aufgeregt, kommt der zu mir und sagt, Becker, wir müssen reden. Sag, ey, können wir machen, aber nicht jetzt. Du, geht jetzt los. Wir müssen reden. Sag, na los, schnell. Sagt er, was hast du am 28. vor? Sag, 28. September, Samstag, vormittags arbeiten, abend frei. Sagt er, am 28. September ist meine goldene Hochzeit. Da lade ich dich ein. Du bist mein Freund. Was du mit mir gemacht hast, das hat niemand mit mir gemacht. Ey, ich war so aufgeregt. Ich habe, wie im Comicheft, habe ich sonst nicht gemacht, waagerecht geweint. So sind mir die Tränen rausgespritzt. Also wirklich so richtig so wie im Comic. Ich war so unter Anspannung. Ich habe das dann abgewischt und habe die Leute begrüßt auf Polnisch und alle. Und wenig später, am 28. bin ich in der Musikantenscheune in Kremmen und sitze am Ehrentisch meines Dachdeckers. Und er zeigt allen seinen Freunden, ich habe mich mit Becker Plenz versöhnt. Ich war dann mit ihm, da ist ja Musik, war Gottlieb Wendehals, also Polonaise. So, hier fliegen gleich die Löcher aus dem Käse. So geht's hier los, unsere Polonaise. Also so habe ich mich gefühlt. Ich dachte, Gott, was für eine Situation. Warum erzähle ich euch das? Ich glaube, wir alle stehen in der Gefahr, dass wir in unserem Leben einen Dachdecker haben. Das ist eine Person, die uns nahesteht, aus unserer Familie, ein Kollege, ein Nachbar, vielleicht jemand aus unserer Kirche. Und Sachen sind schiefgegangen. Und besonders schlimm ist es, wenn es aus der Familie ist oder so ganz nah, wenn vielleicht ein Erbstreit oder wir haben uns gestritten über Impfen, Corona oder sonst irgendwas. Und wir gehen abends in unser Bett und wenn wir einen schlechten Tag haben, dann denken wir, wenn ich die nochmal sehe, dann so, so und so und das lasse ich mir nicht gefallen. Und unsere Gedanken ziehen uns völlig runter und rauben uns alle Kraft. Vielleicht war der schuld. Vielleicht waren wir schuld. Vielleicht ist es einfach nur blöd gelaufen. Aber ich erlebe, dass so viele Leute in dieser Not, dass im Leben Dinge schiefgehen, dass sie darunter leiden. Und ich hatte mir vorgenommen, uns heute zu ermutigen in unseren Sehnsüchten. Wollt euch ermutigen zu überlegen, gibt es eine Chance, dass ich mich versöhnen kann? Ich finde die Bibel so stark und da gibt es jetzt das nächste Zitat aus Römer 12, Vers 18. Da steht, wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Ist das nicht so richtig alltagstauglich? Wir wissen genau, dass wir nicht mit allen Menschen in Frieden leben können, wenn der Unfallgegner vom Fahrradunfall überhaupt nicht zu finden ist. Oder wenn die Person vielleicht verstorben ist oder verzogen ist und wir können gar nicht mehr mit dem kommunizieren. Aber unser Auftrag ist, dass wir das, was wir tun können, einsetzen, um uns zu versöhnen. Was würden wir für eine Kraft in unseren Familien, in unserer Gemeinde, bei unseren Freunden freisetzen, wenn wir so ähnlich wie mein Jens uns dafür entscheiden? Wie folgen wir dem Vorbild von Jesus Christus, der per excellence Versöhnung und Vergebung vorgelebt hat, wenn wir uns versöhnen? Ich möchte euch einen Moment mit diesem Gedanken so für eine Minute alleine lassen und Andi begleitet uns. Und vielleicht ist heute so ein Tag, wo Jesus an der Tür deines Herzens steht und anklopft und sagt, du bist gemeint. Hier ist mein Angebot. Ich möchte dir gerne helfen, dass du dich versöhnst. Wir brauchen mal Ton. Wollt euch nicht allein lassen mit dem Gedanken, wie schön es ist, wenn wir Liebe in unserem Leben erfahren. Wollt euch nicht allein lassen mit dem Gedanken, dass wir denken, warum kriegen andere so viel hin und warum gehen in meinem Leben Dinge schief? Und ich habe euch was zugemutet, euch daran zu erinnern, was vielleicht so bei dem einen oder anderen im Herzen ist. Aber der Gottesdienst soll ja eine Sehnsucht stillen. Und ich möchte gerne über den zentralen Punkt meines Glaubens sprechen, wo ich glaube, dass ein Ausweg ist. Und es tut mir leid, es wird vielleicht ein bisschen länger, aber ich kann das wirklich am allerbesten mit einer Beispielgeschichte machen aus meinem Leben. Und zwar möchte ich davon erzählen, wenn Jesus Christus der Ausweg ist aus der Situation. Wir haben in unserer Bäckerei viele Auszubildende zum Glück. Und die sind ganz unterschiedlich, 14 im Moment. Und eine ist so eine ganz schlanke Verkäuferin. Und ich komme so die Treppe runter und hole mir einen Kaffee, grüße ein bisschen die Leute. Und sie steht an der Kasse. Ich sehe riesige Bewegungen in alle Himmelsrichtungen und sagt, Herr Prinz, Herr Prinz, Herr Prinz, Herr Prinz, ich muss mit Ihnen reden. Da habe ich gesagt, mach mal ruhig, Maja, und ich darf Ihre Geschichte erzählen, weil wir die beide gelesen und geschrieben haben. Herr Blitz, Herr Blitz, ich muss Ihnen was ganz Schlimmes erzählen. Da habe ich gesagt, mach mal ruhig, bedien mal den Kunden weiter und wir treffen uns gleich im Treppenhaus. Und dann kommt die ins Treppenhaus. Ich warte da mit meinem Kaffee und sage, Herr Blenz, was ganz Schlimmes ist passiert. Stellen Sie sich vor, unsere Katze ist weg. Also alle, die mich kennen, wissen, ich bin nicht so ein Katzenfreund und ich musste aufpassen, dass ich nicht so grine wie ihr hier im Raum. Und dann sagt sie weiter, und dann habe ich das gemacht, so wie sie mir gesagt haben. Also ich habe mich hingestellt, habe da zu ihm hochgeguckt und habe gesagt, lieber Gott, bitte mach, dass unsere Katze nach Hause kommt, bis heute Abend. Und dann hat der Freund von meiner Mutter gesagt, das macht sie nicht. Also die war noch nie 3 Tage weg. Das kannst du vergessen, die kommt nicht wieder. Aber stellen Sie sich vor, abends war unsere Katze wieder da. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Aber was für ein Mut, wenn wir in Not sind und wenn eine Katze so bedeutend sein kann, auch als Gegenüber für Menschen, wenn wir mit all unseren kleinen und großen Nöten zu Gott beten können. Gott sagt, rufe mich an in der Not, ich will dich erretten, du wirst mich preisen. Das ist der nächste Bibelvers, der vielleicht im Hintergrund gleich zu sehen ist. Was ist das für eine Chance? Die Geschichte bekommt Tiefgang. Eine Woche zuvor, 10 Tage zuvor, stehe ich mit Maja im gleichen Flur. Sie musste mir was ganz, ganz Wichtiges erzählen. Und sie hat gesagt, Herr Plenz, es ist mir so peinlich, aber ich möchte, dass Sie das als Erster erfahren. Ich habe einen Gerichtstermin. Auf einer Party habe ich einen Typen zusammengeschlagen, der mir zu nahe gekommen ist. Und weil ich vorbestraft bin, könnte das sein, dass ich eine Haftstrafe antreten muss, weil mir das immer wieder passiert. Aber ich kann nicht aus meiner Haut, Sie kennen ja meine schwierige Vergangenheit. Wenn das passiert, dann wäre ich zum Tier oder irgendwas, hat sie gesagt. Oh, die war so betroffen und hat mich bei ihr bedankt für das Vertrauen und hat gesagt, du, wenn ich in Not bin, dann bete ich. Da hat sie das also in der Situation das erste Mal gehört und gelernt. Und dann haben wir zusammen gebetet und habe sie gefragt, ob sie mitbeten will. Hat sie so gemacht. Dann haben wir gebetet und habe ich um Gerechtigkeit gebeten, für sie gebeten, für das Opfer gebeten, wo sie gesagt hat, bei dem habe ich mich schon entschuldigt. Und für den Gerichtsprozess und dann war Amen. Und als das Amen vorbei war, hatte ich wie so einen Blitzgedanken im Kopf und habe gesagt, Maja, ich habe noch eine Idee. Ich schreibe dir ein Zwischenzeugnis und vielleicht kannst du das deinem Rechtsanwalt geben, dass der das vor Gericht verwendet. Und dann hat das Büro was geschrieben und ich habe es um ein paar persönliche Worte ergänzt. Die lese ich euch mal schnell vor. Frau W. zeigt uns durch ihr überzeugtes Auftreten, ihre kommunikativen Fähigkeiten und ihren Arbeitswillen, dass sie über ein ausgeprägtes Talent zum Verkauf verfügt. Auch hat Frau W. eine positive Entwicklung innerhalb ihrer Ausbildung bei uns gezeigt. Sie entwickelt sich stetig weiter und lernt neue Aufgabenbereiche eigenständig und übernimmt Verantwortung. Wir sind sehr erfreut darüber, dass die Biografie so gut verläuft. Mit ihrer positiven Charakterentwicklung hat sie unsere Erwartung übertroffen. Sie ist gegenüber Kunden und Mitarbeitern eine aufgeschlossene, freundliche und hilfsbereite Person. Wenig später ist die Verhandlung und der Rechtsanwalt im Amtsgericht Oranienburg kommt aus dem Gerichtssaal direkt in die Havelstraße in unsere Bäckerei und sagt zu der Verkäuferin, das habe ich noch nie erlebt. Stellen Sie sich vor, Ihr Chef hat einen Brief geschrieben und die Richterin hat den vor Gericht vorgelesen und hat gesagt, aufgrund dieses Briefs ändere ich meine Meinung und es gibt keine Haftstrafe, sondern eine Geldstrafe. Die tut auch weh, wenn man Auszubildender ist, aber nicht vergleichbar. Und ich war so berührt, was das bedeuten kann, wenn ich meinem Vorbild Jesus Christus folgen kann. Ich hatte gebetet und ich habe versucht, barmherzig zu sein, wie er barmherzig ist. Und ich habe nicht schön geredet, weil man prügelt nicht Jungs auf einer Party. Ja, macht man nicht. Aber was bewegt mich das, dass ich weiß, dass dieses Vorbild von Jesus Christus, wie er uns in der Bibel vorgestellt wird, wie kraftvoll das ist. Ich glaube daran, dass auf unserem nach dass nach unserem Leben hier auf dieser Erde wir mal vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Wenn wir heute beim Thema Macht sind, dann steht es sogar in der Präambel des deutschen Grundgesetzes, dass wir in Verantwortung vor Gott und Menschen leben müssen. Und wie ist der Gedanke, dass der kleine Dietmar hier mit seinen komischen Love-Stories und mit den Sachen, die in seinem Leben schiefgegangen sind, wo ja das theologische Fachwort Sünde dafür ist, wenn ich mal vor Gott stehe und da ist jemand und der hat so einen Brief für mich und sagt, der hat an mich geglaubt. Ich, Jesus Christus, bin an Weihnachten in diese Welt gekommen, um ihm möglichst nah zu sein, wie allen anderen Menschen auch. Ich war bereit, vorbildlich zu leben, Gott groß zu machen in dieser Welt, um als Finale mein Leben stellvertretend für die Schuld der anderen Menschen zu geben. Die zentralen Punkte unseres Glaubens, Jesus Christus. Ich habe mir dazu, um das nochmal zu verdeutlichen, einen Bibelvers rausgesucht. Und zwar den aus Johannes 5, Vers 20. Da sagt Jesus, ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung oder kein Gericht mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod zum Leben getan. Wenn ich heute hier vorne stehe, dann sollen meine Berichte und das, was ich damit verbunden habe, wie ich glaube, wie ich die Bibel verstehe, eine Einladung sein. Eine Einladung, wenn man merkt, ich bin gemeint, mich zu versöhnen mit anderen oder mich zu versöhnen mit Gott. Die Einladung anzunehmen. Wenn ich von dem Bericht rede, dann könnte man auch sagen, uiuiui, jetzt kommt Herr Plenzer, aber geht doch mal ein bisschen weit. So mit Hölle, davon erzählt ihr uns, dass wir in die Hölle kommen, wenn wir mal verurteilt werden. Und in meinem Kopf habe ich sofort ein Bild von Hölle, so aus dem Comicheft oder aus irgendeinem Karikatur. So irgendwelche armen Sünder schmoren im Kessel und hochhackige, rot angezogene Teufelinnen heizen ordentlich ein, dass der da in der Ewigkeit schmoren muss. Das meine ich ausdrücklich nicht. Ich habe versucht, das zu formulieren, was ich damit meine, nicht ins Gericht zu kommen. Und zwar sieht es so. Gott hat uns als sein Gegenüber geschaffen, mit dem Wunsch, dass wir in Beziehung mit ihm treten können. Und Gott hat uns seinem Ebenbild entsprechend mit einem freien Willen ausgestattet, wo wir uns für ein Leben mit ihm entscheiden können, so wie Jens. Und Gott akzeptiert unsere Entscheidung. Weil ich kenne viele Menschen, die moralisch hochtrabend leben, die meine Vorbilder sind, die vielleicht besser leben als ich, die diese Entscheidung für ein Leben mit Gott nicht getroffen haben. Aber unsere Entscheidung wird bei Gott akzeptiert. Und wenn wir jetzt ohne Gott leben, dann werden wir nach unserem Tod ohne Gott leben müssen. Das ist die Hölle. Ich habe vom Freund neulich gelesen, Jesus macht es nicht so, dass er jemand an die Pistole, an ihrem Schläfe hält und sagt, sag mal, hast du mich lieb, sonst kommst du in die Hölle, so ungefähr. So ist die Einladung nicht zu verstehen. Die Einladung ist ein Angebot, eine Umarmung. Und wenn man so eine Umarmung hat, so wie der Sohn und der Vater von meiner ersten Beispielgeschichte, dann muss man sich erstmal öffnen. Und dann muss man sich näher kommen. Und dann kann man eine persönliche Begegnung und Berührung lernen. Das ist mein Angebot, dass heute ein liebender Gott, für den ich stellvertretend heute sprechen darf oder zu dem ich einladen darf, die Arme ausstreckt. Und wir wissen nicht, dass Jesus Christus bei seinem Tod am Kreuz tatsächlich die Arme ausgestreckt hat. Und das Leid und die Schuld dieser Welt getragen hat, damit Verbindung von uns zum Vater möglich ist. Ich würde die Musiker mal nach vorne bitten. Und jetzt kommt mein letzter Punkt. Die Frage ist, wie werden wir uns entscheiden? Wie gehen wir damit um? Liebe Leute am Livestream, wir wollen uns von euch verabschieden und wollen euch herzlich einladen, weiter auf diese Suche zu gehen oder Menschen zu suchen, die vielleicht mit euch diese Frage beantworten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis nächsten Sonntag.